Als Jürgen Mette vor 20 Jahren dieses neue Logo für die Bibelschule Tabor erfunden hat, das mit dem gespaltenen Kreuz, und darunter schrieb, es ist gut, dass wir hier sind, guckten wir Studenten uns an und sagten untereinander, er wusste aber nicht, was er redete. Fiel mir zu diesem Abschnitt wieder ein. Wir werden uns heute und morgen Nachmittag mit dem direkten Folgebericht beschäftigen von denen, ich denke oder mir aufgefallen ist, dass sie uns sehr, sehr grundlegende Dinge des Evangeliums schildern. Ich hoffe, wir kriegen das miteinander ein bisschen klar, dass wir diese grundlegenden Dinge auch neu in den Blick und ins Herz bekommen. Ich würde gerne mit uns auch zu Beginn noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, du stellst uns dein Evangelium vor, du stellst uns deine Person vor. Nun gib uns bitte, dass wir dich sehen und verstehen können in deinem Wort. Wir leben davon, dass du uns dein Wort zuwendest, dass du es in unser Leben hineinsprichst, dass du es in unseren Herz und in unseren Sinn pflanzt und es aufgeht, uns zu Leben und Glauben und deinem heiligen Namen zur Ehre. Darum bitten wir dich auch für heute Morgen und für die Zeit unseres Zusammenseins hier. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Etwas zur Einordnung dieses Geschehens. Lukas Kapitel 9 bildet in der Berichterstattung des Lukas so etwas wie die Scharnierstelle. War es vorher dann eher der Reisedienst Jesu in Galiläa, finden wir in Kapitel 9, Vers 51 den entscheidenden Schwenk. Als aber die Zeit erfüllt war, dass Jesus aufgenommen werden sollte, wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Alles, was jetzt kommt, ist also Reisebericht nach Jerusalem. Und wir wissen ja, dass wir nicht dabei stehen bleiben können, Jesus geht nach Jerusalem. Jesus geht durch Jerusalem hindurch, bis dahin, wo die Römer Terroristen und Staatsverbrecher hingerichtet haben. Das ist es ja, was er schon vor Augen hat. Gerade auch da, wo er sein Angesicht wendet, stracks nach Jerusalem zu wandern. Und hier in Kapitel 9 finden wir nun Verschiedenes, was dieses Scharnier vom Reisedienst hin zum Weg nach Jerusalem in besonderer Weise aufgreift und schildert. Besondere Begebenheiten aus dem Leben Jesu, auch hier in unserem speziellen Fall eine besondere Begegnung mit seinem Vater im Himmel noch einmal, die schon sehr, sehr zentral damit zu tun haben, welcher Weg vor Jesus nun liegt. Und wir kommen von Lukas 1 her, wo der Berichterstatter uns darlegt, alles das, was er aufgeschrieben hat, dient dazu, dass wir einen sicheren Grund der Lehre bekommen, in der wir unterwiesen sind. Wir dürfen also mit Vertrauen darauf blicken, dass dieser und auch der folgende Abschnitt, mit dem wir uns morgen Nachmittag beschäftigen, dazu ihren Beitrag haben sollen, dass wir einen sicheren Grund bekommen der Lehre, darin wir unterwiesen sind. Wenn man als der Bibel eher skeptisch gegenüberstehender Mensch einen solchen Bericht liest, ist man ziemlich schnell dabei, das hier für Hokuspokus zu halten oder für sehr, sehr komische religiöse Geschichten. Es gibt dann auch die Unterstellung, die Leute haben damals alles geglaubt, was irgendwie religiös daherkam. Wir dürfen mit Berufung auf das Wort Gottes mit Sicherheit sagen, das haben sie nicht getan. Deswegen bin ich dankbar, wir hatten das nicht abgesprochen, aber das war genau die Schriftlesung, die hierfür sein muss. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Fabeln bei Petrus ja auch gerade im Sinne von religiösen Dichtungen. Lukas selber macht das deutlich, indem wie er diesen Bericht einführt. Man hat bei Lukas ganz oft einen Anfang, dass Jesus irgendwo war, irgendwann und irgendwas tat. Hier hat man einen exakten historischen Bezug auf das, was vorher war. Lukas sagt, bei 8 Tagen, das weist auch darauf hin, dass es ihm um historische Exaktheit ging. Matthäus macht das genauer, er sagt 6 Tage nach dem, was vorher geschehen war. Es war der Ruf in die Nachfolge, was vorher geschehen war. Daran, dass Lukas in seiner zeitlichen Festlegung ein wenig ungenauer bleibt, wird auch die Redlichkeit dieses Berichterstatters deutlich, dass er sagt, da ich verpflichtet bin, so exakt ich kann zu berichten, kann ich hier nicht exakter werden. Das spricht absolut für die Glaubwürdigkeit dieses Textes. Jesus nimmt 3 Zeugen mit sich. Hier sind wir mitten im Grundprinzip alttestamentlicher Wahrheitsfindung aus 2er oder 3er Zeugen Mund. Demnach hätten 2 Zeugen gereicht. Es sind 3, weil einer dieser 3 Zeugen nicht mehr dazu kam, den Bericht anschließend auch zu erstatten. Der Apostel Jakobus gehörte zu den ersten Märtyrern. Übrig bleiben Petrus und Johannes. Und wir haben das gerade aus dem 2. Petrusbrief schon gehört, als die Apostelzeit zu Ende ging und als die Gemeinden dabei waren, von der ersten in die 2. Generation zu wechseln, sieht Petrus es als notwendig an, den Gemeinden noch einmal zu schreiben, das, was wir euch verkündigt haben, das waren keine religiösen Geschichten. Das haben wir uns nicht ausgedacht, das haben wir nicht in grenzenloser Naivität irgendwo aufgeschnappt. Wir sind Zeugen davon geworden, mit unseren Augen und mit unseren Ohren. Hier darf man sich eine Gerichtssituation vorstellen, wo Augen- und Ohrenzeugen zu der Rekonstruktion eines Falls oder eines Hergangs oder irgendwelcher Tatsachen einen außerordentlich hohen Wert haben. Wenn man vielleicht diese Gemeindekritik, die bei Petrus zugrunde liegt, vergleichen kann mit einer Situation, wo das Evangelium vor einem gewissen Gericht steht, dann sagt Petrus, ich trete hier in höchsteigener Person auf als Augen- und Ohrenzeuge dessen und ihr müsst, ihr dürft, ihr solltet das entsprechend würdigen. Wir sind eben nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Was wir euch verkündigt haben, ist das, was wir gesehen und gehört haben. Petrus geht dann so weit und sagt, wir haben es gesehen und gehört als die Erfüllung dessen, was Gott schon immer gesagt hat. Deswegen ist euch, liebe Gemeinde, nur dazu zu raten, das prophetische Wort auf Jesus Christus hin so fest wie möglich zu halten, denn es ist ein Licht an einem dunklen Ort, das euch so lange leuchtet, bis der Morgenstern selber, nämlich Jesus Christus, in euren Herzen aufgeht. Petrus schreibt am Ende seines Wirkens als Apostel der Gemeinde dieses Geschehen, das wir hier berichtet finden in Lukas 9, nochmal als Evangeliumsgrundlage ins Stammbuch, sodass auch wir aus den Worten des Petrus und aus dem Anfang des Lukas gut daran tun, es festzuhalten, als etwas, das uns zu dem hellen Morgenstern, nämlich Jesus Christus, hinführt. Der Zeuge Johannes tut etwas ganz Ähnliches, allerdings in einer etwas umgekehrten Reihenfolge. Johannes begründet sein Evangelium, seine Darstellung des Lebens und Wirkens und Redens Jesu mit diesem Geschehen, das wir hier vorfinden. Kapitel 1. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Alles das, was Johannes zu berichten hat, wo er sagt, es ist schon viel berichtet worden, aber mir ist aufgefallen, dass Verschiedenes noch fehlt, das kommt jetzt. Alles das, was dann kommt, baut darauf auf, dass Johannes als Augenzeuge und Ohrenzeuge Jesu Christi sagen kann, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Das heißt, wenn Johannes seinen Bericht damit abschließt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist gewissermaßen der Schlussstein auf den Grundstein, den wir hier finden. Da schließt sich im Prinzip der Bau, den Johannes baut, und er baut ihn auf dem Fundament, das hier, was wir als Verklärung Jesu Christi kennen, das ist wirklich geschehen und das ist als Fundament eures Glaubens nicht hoch genug zu achten, weil es Fundament des Evangeliums von Jesus Christus ist. Damit stehen wir aus dem Mund dieser beiden Zeugen vor der Frage, was ist denn nun das Fundament hier? Wir werden etwas theologisch. Ich hoffe, ihr seid bereit, mir da ein bisschen zu folgen. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Ich weiß nicht, ob Friedemann mir da ein bisschen helfen kann. Ich habe frühkirchliche Dogmenbildung nie verstanden. Das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Die haben sich da eine zurechtgeschwurbelt, da legst du die Ohren an. Das ist unglaublich. Da gab es irgendeinen Geist in diesem Jesus, der dann aber bei der Kreuzigung schon wieder weg war. Oder Jesus schien nur gekreuzigt worden zu sein. Oder das war ein anderer und Gott hat da irgendwie ein Bild vorgehalten, das aussah wie Jesus. Also ein unglaubliches Zeug, was die sich da zurechtgemacht haben. Gottes Wort hält fest, Jesus Christus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Übrigens, der Islam setzt ja auch auf einer solchen falschen Christologie auf. Mohammed hat anscheinend Leute gekannt, die der Behauptung gefolgt sind, ja, Jesus war ein großer Prophet, aber als da einer gekreuzigt wurde, das war dann nicht Jesus, da hat Gott einen anderen hingehängt. Was wäre denn gewonnen, wenn Gott da einen anderen hingehängt hätte? Es ging auf keinem anderen Weg als Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Dem nähern wir uns mal ein bisschen. In diesem Verklärungsgeschehen werden wir noch einmal in besonderer Weise da vorgestellt, dass Gott seinem Sohn die Herrlichkeit noch einmal beilegt, die ihm gehört. Wahrer Gott. Wir finden das in Philipper 2. Da schildert Paulus uns dass Jesus sich das Ganze hier eigentlich auch hätte sparen können. Er war Gott, er hatte die Herrlichkeit beim Vater und sie gehörte ihm. Er hatte die sich nicht irgendwie fälschlich zugelegt, sie war sein Eigentum. Er hätte die Freude des Himmels haben können und stattdessen wählt er das Kreuz. Hier finden wir ein unglaublich großartiges Dokument über die Seelsorge Gottes. Gott vergewissert seinen Sohn noch einmal: Ja, du bist mein lieber Sohn. Später kommt das ja auch noch mal wörtlich. Du bist mein auserwählter Sohn. Wir erinnern uns daran, dass Jesus den Weg ans Kreuz einschlägt. Wir finden einen sehr eindrucksvollen Bericht über das, was in Jesus vorgeht, dann nochmal im Gethsemane, wo wir Jesus beobachten, wie seine innere Anspannung und Zerrissenheit so groß ist und so massiv auch ins Körperliche geht, dass ihm im Gesicht die Adern platzen, sodass sein Schweiß sich mit Blut vermischt. Was für eine ungeheure Seelenlast Jesus getragen hat. Hier schon im Wissen, dass das kommt. Aber Gott weiß es eben auch. Und deswegen beschenkt ihn Gott noch einmal als Beginn dieses Weges, zielgerichtet nach Jerusalem ans Kreuz, mit der Herrlichkeit, die ihm im Himmel gehörte. So ein Seelsorger ist Gott auch an seinem eigenen Sohn. Auch, dass Mose und Elia hier von Gott noch einmal geschickt werden, gehört zu dieser Seelsorge Gottes an seinem Sohn. Ja, das ist wirklich der Weg, auf dem du die Erlösung schaffen sollst. Das ist wirklich der Weg, den du gehen sollst, damit die Menschen, die verloren sind, nicht mehr verloren bleiben müssen. Wir hören das ja immer wieder. Das Gesetz und die Propheten gehen auf Jesus. Und so ist es aus Gottes Seelsorger gedacht folgerichtig, dass Mose und Elia zu Jesus kommen und ihn darin bestärken. Ja, der Weg, der da vor dir liegt, das ist der Weg, auf dem du die Erlösung schaffen sollst. Sie bestärken ihn vermutlich auch darin, dass dieser Weg, der mit Zittern und Zagen und großer Not vor Jesus liegt, kein vergeblicher Weg sein wird, sondern dass der Sieg von Golgatha dann auch tatsächlich eintritt, dass das nicht mehr in Frage steht, sondern dass Gott seinen Willen umsetzt, dass es Jesus Christus wirklich gelingen wird, weshalb er da nach Golgatha geht. Jesus sagt das in Gethsemane: Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass doch bitte diesen Kelch an mir vorübergehen. Das wäre der Punkt, wo ich aufgehört hätte. Jesus sagt einen Folgesatz, mit dem er sich ganz in die Hand seines Vaters legt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir finden hier einen Jesus, der in diesem Willen des Vaters noch einmal bestärkt wird, weil der Vater diese Last, diese Not auch sieht. Das führt uns zu dem zweiten der zwei Naturenlehre, wahrer Mensch. Was hätte es einen wahren Gott interessiert, dass da irgendjemand mit dem Kreuz droht? Wie willst du denn Gott kreuzigen? Dass das alles hier so geschieht, wie es geschieht, macht deutlich, Jesus Christus war wahrer Mensch. Hier ist nicht irgendein Gottwesen gekommen, das uns irgendein Vorbild hinterlässt, Hier ist Gott selber Mensch geworden. Unter anderem aus dem Grund, den der Hebräerbrief schildert, da die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig sind, nahm er auch an sich Fleisch und Blut und richtete die Sünde im Fleisch. Oder aus dem 2. Korintherbrief. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Oder wieder zurück zum Hebräerbrief. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns mit Freimut und Zuversicht hinlaufen zum Thron der Gnade jederzeit, da wir Barmherzigkeit brauchen und Hilfe nötig haben. Wir waren durch die Sünde von Gott getrennt und dadurch verloren. Wir lebten ein Leben der Verlorenheit und wir hatten vor Augen, dass wir den Preis für ein Leben in dieser Verlorenheit kassieren werden, nämlich den ewigen Tod. Wer sollte uns dabei helfen und wie sollte er helfen? Es gibt immer mal diese komische Aussage, ja, aber wenn Gott doch wirklich allmächtig wäre, dann hätte er doch einen anderen Weg gefunden. Wir dürfen davon ausgehen, dass die Wahrheit etwas anders gestrickt ist. Da Gott allmächtig ist und da er diesen Weg gewählt hat, dürfen wir schließen, dass es keinen anderen gibt. Nun musste die Sünde ihr gerechtes Urteil empfangen. Es wäre aber nichts gewonnen gewesen, wenn ein Sünder für seine Sünde den Lohn einfährt, der Römer 6 genannt wird. Der Sündelohn ist der Tod. Das wäre ja die gerechte Strafe gewesen. Wie kann also Erlösung geschehen, indem jemand diesen Lohn der Sünde trägt, der ihn nicht selber verdient hatte? So, und jetzt muss man in der Weltgeschichte mal einen Menschen suchen, auf den das zutrifft, und man ist ziemlich schnell mit dieser Suche zu Ende, weil man keinen findet. Wer soll es also machen? Es musste Gott selber tun. Der, der von keiner Sünde wusste, der musste Mensch werden, damit Gott an ihm die Sünde im Fleisch richtet. Damit Gott ihn für uns zur Sünde macht und uns durch ihn die Gerechtigkeit schenkt, die vor Gott gilt. So musste es der wahre Gott selber sein, der diesen Weg für uns beschreitet. Und er musste es sein, indem er wahrer Mensch wird, da nicht der Sohn Gottes in Sünden verloren war, sondern wir. Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, das wird hier in ungeheuer eindrucksvoller Weise dargestellt und Jesus selber auch nochmal geschildert. Wir lernen vom Herzen Gottes hier auch eine Menge. Wie sehr, wie tief das Mitleiden der Barmherzigkeit Gottes geht. Er schickt seinen Sohn auf den Weg ans Kreuz, auf den Weg in den Tod, obwohl das eigentlich unser Weg gewesen wäre. Und er sieht dabei aber auch noch die Not, die es seinem Sohn als wahrem Menschen macht, dass er diesen Weg gehen soll. Und beugt sich noch einmal wieder herab, um die Seele seines Sohnes zu stärken und zu versorgen, indem er ihn noch einmal verherrlicht und indem er ihm Mose und Elia schickt, die ihm aus der Heilsgeschichte heraus darin nochmal bestärken, welchen Weg er geht. Dazu muss im Hinblick auf die Jünger auch noch etwas gesagt werden. Das ist ja hier völlig unvermittelt, Mose und Elia. Es gibt Leute, die können in der mittelalterlichen Kunstgeschichte die Apostel auseinanderhalten. Ich kann das nicht. Die sind irgendwie in ganz bestimmter Weise dargestellt. Ich weiß nicht, ob es im alten Israel irgendetwas Ähnliches gab, sodass man Mose und Elia hätte erkennen können, wenn man sie sieht. Woher wissen die das? Meine Vermutung ist sehr stark die, das gehört mit zum Offenbarungsgeschehen des lebendigen Gottes an dieser Stelle. Gott will sich offenbaren. Er will, dass Petrus, Jakobus und Johannes ihn verstehen und ihn am Werk sehen. Und dazu wird es ihnen klar, es handelt sich hier um Mose und Elia. Dieses Offenbarungsgeschehen, das Gott den Jüngern seines Sohnes hier zuwendet, soll wohl dazu dienen, dass sie Jesus Christus besser verstehen können, denn darum geht es Gott. Gott will, dass wir, so wie damals Petrus, Jakobus und Johannes, seinen Sohn Jesus Christus erkennen und verstehen. Dazu leistet Gott jeden erdenklichen Beitrag. Zum Beispiel den, dass wir sein Wort nicht in Griechisch und Hebräisch lesen müssen. Könnten wahrscheinlich die wenigsten. Hätten wir wieder so ein Elitetum wie früher in der römischen Kirche. Gott will, dass sein Sohn Jesus Christus offenbart ist, damit er im Glauben ergriffen und angenommen werden kann. Und dafür leistet Gott alles. So wie hier mit Mose und Elia. Es kam ein bisschen, wie es kommen musste. Damit sind wir beim zweiten Teil der grundlegenden Bedeutung dieses Abschnitts. Petrus, der ist ja immer vorneweg, der ist ja auch meistens mit dem Mund schneller als mit dem Denken. Als Mose und Elia gerade dabei waren, wieder zu verschwinden, sagt Petrus, Moment mal, Jungs, bleibt mal noch gerade da. Folgender Vorschlag, wir bauen hier 3 Hütten, eine für Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Und dann ist hier super. Dann haben wir hier den richtig klasse Ort, hier bleiben wir. Klammer auf, wir pfeifen auch mal auf die Jünger, die unten geblieben sind. Klammer wieder zu. Das ist das, was in der Reformationszeit als Theologie der Herrlichkeit dargestellt wurde, in der keine Hoffnung und kein Weg der Erlösung liegt. Deswegen, und hier ist die Bibel auch wieder ungeheuer ehrlich, heißt es im Bericht dazu, Petrus wusste nicht, wovon er redete. Es ist nicht die Theologie der Herrlichkeit, in der irgendetwas erreicht wäre. Es ist die Theologie des Kreuzes. Es ist nicht das Geschehen hier auf dem Berg, in dem die Jünger ihren Stand der Seligkeit finden sollten, ohne Rücksicht auf die anderen. Es ist die Tatsache, wie es von da aus weitergeht. Nämlich, dass Jesus Christus seinen Weg nach Jerusalem bis ans Kreuz auf sich nimmt. Das musste Jesus im Folgenden, und da schildern uns die nachfolgenden Kapitel, wie das im Einzelnen war, den Jüngern verdeutlichen. Nicht, indem ihr Jesus in einem Augenblick der Herrlichkeit erlebt, seid ihr in eurem Heil, sondern indem ihr Jesus erkennt als das Lamm Gottes, das geopfert ist für die Sünden der Welt, indem ihr Jesus seht am Kreuz auf Golgatha. Da ist euer Heil. Da bringt euer Leben hin, bringt euer Leben nicht auf diesen Berg der Verklärung, der nicht der Tabor war, sondern wahrscheinlich der Hermon. Bringt euer Leben zu diesem Jesus, der da am Kreuz für eure Schuld sein Blut gelassen hat. Das ist die Lehre, die ihr lernen sollt. Das ist das, was ihr begreifen und ergreifen sollt. Das ist das, wo euer Leben hingehört. Diesen Jesus, den braucht ihr. Er wird sich in eurem Leben verherrlichen, völlig selbstverständlich. Er ist von Gott eingesetzt als Herr und König. Aber alles, was ihr braucht, beginnt da, wo ihr euer Leben zu diesem Jesus an sein Kreuz nach Golgatha bringt. Er wird sich verherrlichen, er wird seine Ehre auch nicht unbezeugt lassen. Aber euer Heil, eure Erlösung, eure Versöhnung mit Gott, die Vergebung eurer Sünden, der Friede mit Gott, das Leben als Gottes Kinder, das ist nicht in der Theologie der Herrlichkeit, das ist in der Theologie des Kreuzes. Deswegen ist es folgerichtig, wie unser Bericht endet, als das alles geschehen war, sahen sie nichts als Jesus allein. Es geschieht dann noch das mit der Wolke, in der Gott persönlich die Anwesenden mit seiner Gegenwart beschenkt und mit seinem Reden. Sie werden in eine Wolke hineingenommen und aus der Wolke ergeht eine Stimme: Das ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Wir werden hier zu einer weiteren grundsätzlichen Bedeutung hingeführt, eigentlich sogar zu zweien. Die eine ist das Solus Christus der Reformation. Dieser Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes und er alleine ist dazu auserwählt, das Werk Gottes zu tun. Das gilt übrigens bis heute. Wir haben in modernen Gemeindeaufbautheorien zum Beispiel immer dieses Wir für ihn. Ich kann das so gar nicht finden. Ich finde immer eher das Er durch uns. Jesus Christus ist der auserwählte Sohn des lebendigen Gottes, der alles tut für uns. Wir werden jeder Beteiligung da entledigt. Diese ganze Frage, was muss ich tun, um mit Gott ins Reine zu kommen, endet in dem Aufruf des Evangeliums: Bring dein Leben zu diesem Jesus am Kreuz von Golgatha. Er ist der auserwählte Gottessohn, der für dich alles tut. Bemerkenswert finde ich auch, dass Mose und Elia mit unter dieser Stimme stehen. Und hier wird zum Thema des Schriftverständnisses etwas auch sehr deutlich gemacht. Das Gesetz und die Propheten werden angewiesen, auf diesen Sohn Gottes, auf Jesus Christus zu hören. Man könnte daraus auch den Umkehrschluss ziehen und sagen, wer das Gesetz und die Propheten nicht auf Christus hin lehrt, der lehrt falsch. Und so wie Christus das absolute Zentrum und der absolute Höhepunkt des Handelns Gottes ist, so ist er auch die absolute Mitte des Redens und des Offenbarens Gottes. Luther hat das ja sehr schön deutlich gemacht: In der Schrift gilt es, Christus zu suchen. Und das Licht Christi dann zu nehmen, um es in die Schrift weiter hineinzutragen und ihn immer weiter darin zu finden und immer mehr. Christus auch im Alten Testament. Christus in der Tora, Christus in den Propheten, Christus in den Verheißungen, die Gott während seiner Heilsgeschichte seinem Volk gibt. Das Gesetz und die Propheten werden angewiesen, auf Jesus Christus zu hören. Es ist fast so, als würde Paulus sich mit hier daneben stellen. In Römer 10, Vers 4, Jesus Christus ist die Vollendung der Wegweisung Gottes. Den sollt ihr hören. Das war für die Zeugen, die hier mit dabei sind, die drei Juden, natürlich schon ein schwerer Schlag. Sie waren es ja gewohnt, das Wort des Alten Bundes nach Auslegung der Pharisäer und Schriftgelehrten der damaligen Zeit zu hören. Sie werden hier angewiesen, ihr müsst umhören. Ihr müsst euch umorientieren und das klassische biblische Wort dafür ist Metanoia, wird im Deutschen übersetzt mit Buße. Mit dieser Buße müsst ihr folgende Richtung einschlagen, die hin auf den auserwählten Gottessohn, auf Jesus Christus. Den gilt es zu hören. Den gilt es für Mose und Elia zu verkündigen und das ist heute noch so, wenn wir Mose und Elia lesen. Darin ist Christus als der auserwählte Sohn Gottes zu suchen, der für uns alles tut, der als wahrer Mensch und als wahrer Gott hier Leben und Wirken hatte, an dessen Ende das Kreuz von Golgatha unsere Erlösung bedeutet. Vielmehr aber noch, der den Tod in seinen Sieg verschlingt und jeden, der sein Leben zu diesem Gottessohn nach Golgatha bringt, auch dann mit sich nimmt aus seinem leeren Grab. Gerade der Zeuge Johannes ist es, der das immer wieder wichtig macht. Ewiges Leben beginnt nicht nach unserem physischen Ableben. Es beginnt in der Sekunde, in der wir unser Leben in die Hand Jesu Christi legen. Wer das getan hat, der darf in dem Wissen leben, mein Grab ist genauso leer, wie das Grab Jesu leer war. Und so bleibt als Höhepunkt und als absolutes Ziel dieses Berichtes und das in herausragender Nüchternheit, als das alles vorbei war, sahen sie nichts als Jesus allein. Kein Spektakel drumherum, auch keine anderen Personen mehr drumherum, gar nichts, was ihnen vor Augen stand, war Jesus Christus allein. Da wünsche ich mir sehr, dass der Geist meines Herrn Jesus Christus mir diesen Blick auch so genau einrichtet, dass ich nichts sehe als Jesus Christus allein. Das möchte ich persönlich gerne lernen von dem Geschehen, das wir hier beobachtet haben. Das möchte ich, dass der Geist Gottes mir das ins Herz und in den Sinn schreibt. Daran möchte ich mein Leben hängen und festmachen und ich wünsche mir sehr, dass ihr mir in diesem Wunsch auch folgen könnt. Jesus Christus allein. Amen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir hängen uns neu an dich im Glauben. Wir danken dir für deine ausgestreckte und für deine für uns durchbohrte Hand. Wir danken dir dafür, dass du alles für uns getan hast und dabei auch an mich gedacht, als du riefst, es ist vollbracht. Schreib das bitte in unser Herz und in unseren Sinn, Herr, dass wir nichts haben und nichts sehen als dich allein. Bitte zieh uns nah zu dir und lehre uns dich kennen auf dem Weg mit dir, dass unser Vertrauen wächst, dass unser Blick auf dich fest wird und dass du die Freude an dir in unserem Herzen stärkst, damit sie unsere Lebenskraft wird. Amen.